Herzliches Moin Moin aus dem Norden und willkommen zu einer neuen Folge von Der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir wieder am Start ist der Finanzvisier Albert Warnecke. Moin Albert, genießt du das Wetter in Hamburg?
Ja, hallo Daniel. Ja, Spitzenwetter hier, alle Fenster offen, wunderbar, windstill, so wie man sich's wünscht.
Dann sorgen wir jetzt mal für ein bisschen Wind, weil wir haben ja heute ein diskussionswürdiges Thema und ich glaube, da sind wir auch wieder komplett gegensätzlicher Meinung.
Total, und ich finde auch deinen Vorstellungsspruch, den du mitgebracht hast, sehr super, weil er ganz im Widerspruch zu diesem schönen, harmonischen Wetter steht.
Genau, dieser Vorstellungsspruch lautet: Kredit ist schlummerndes Misstrauen, und das stammt von Thomas Paine. Das war ein US-amerikanischer Handwerker und Lehrer, Politiker, Zollbeamter und Publizist, sehr viel gemacht, in der Zeit von 1737 bis 1809. Ja, und das ist dann ein Thema, über das wir eigentlich auch Stunden sprechen könnten. So viel haben wir jetzt natürlich nicht an Zeit, aber ich glaube, wir haben so einige Geschichten, die wir dann erläutern werden.
Genau, ja. Darf ich jetzt nochmal, bevor wir einsteigen, kurz einen iTunes-Kommentar vorlesen, mein Lieber?
Mach das.
Genau, ja, also. Vom 3D-Team. Geld macht nicht glücklich, aber Spaß. Ja, Wahnsinn, jetzt haben wir schon Misstrauen und Spaß. Also jedenfalls, das 3D-Team schreibt: Hallo ihr zwei. Vielen Dank für eure Tipps und anekdotischen Erläuterungen. Ihr habt meinen Umgang mit und meine Sicht auf das liebe Geld grundlegend verändert. Bitte weiter so. Na klar, das werden wir machen.
Genau, ich habe auch noch einen, nämlich den André999, und der hat auch wieder Spaß am Sparen. Und er schreibt: Danke an euch beide für Informationen, die ihr beide kostenlos rausbringt. Habe ich schon einiges bezahlt. Ist es nicht immer so? Super Podcast, empfehle ich.
Ja, genau, da sind wir auch gleich beim Thema hier. André hat schon angesprochen, Sparen macht Spaß. Und wir sind ja heute, unser Thema heute ist ja genau das Thema, ja, auf der einen Seite Sparen, Anlegen, Kredite, unser Bermuda-Dreieck. Willst du vielleicht mal erzählen, Daniel, wie du überhaupt, ja, wieso wir überhaupt heute über P2P-Kredite sprechen, was das überhaupt ist, so mal so eine kleine Rundum-Einführung geben?
Das mache ich sehr gern. Und interessant ist wirklich die Geschichte, wie ich auf dieses Thema gestoßen bin. Und da bist du nicht ganz unschuldig. Also ich habe einen Podcast gehört, und zwar vom Sendepot, vom Holger. Mhm. Und der hatte einen Gastbeitrag von dir vorgelesen. Fand ich sehr spannend. Und den Artikel, den fand ich auch echt klasse, beziehungsweise auch den Podcast. Und das war so meine erste Berührung mit dem Finanzvisier. Und daraufhin habe ich mir dann deinen Blog angeschaut und bin da hängen geblieben. Und irgendwie hat sich das ja dann zu meinem eigenen Blog dann entwickelt. Das ist eine spannende Geschichte. Das Thema P2P-Kredite, was ist das eigentlich? Also es ist praktisch ein Kredit von Mensch zu Mensch. Und das ist nett gesagt. Hast du ja schön hier reingeschrieben. Weniger nett gesagt sind es unbesicherte Konsumentenkredite. Das heißt, es ist an und für sich eine heikle Sache. Und deswegen sag ich ja zumindest immer, man darf immer nur einen kleinen Teil in diese Kredite investieren. Weil ansonsten ist das Ausfallrisiko viel zu hoch, wenn man zu viel Geld da reinsteckt.
Darf ich kurz dazwischen? Und zwar P2P, wofür steht das? Habe ich das richtig verstanden? Person to Person oder Peer, also Kumpel to Kumpel, Peer-to-Peer-Kredit?
Kumpel ist das zu Kumpel so? Ist es, Peer-to-Peer.
Mhm. Alles klar, ja gut, dann haben wir das auch so. Also Peer-to-Peer, P2P-Kredite, Kumpel zu Kumpel-Kredite. Nur, dass wir das mal festgehalten haben für alle, die sich damit noch nicht so auskennen. Ja, könntest du vielleicht mal ein Beispiel geben, wie ich mir das jetzt so vorstellen muss? Also ich gebe dir jetzt Geld. Dann ist es ein P2P-Kredit oder wie? Oder umgekehrt?
Naja, also zunächst diese Kredite, diese P2P-Kredite werden über eine Plattform vermittelt. Das heißt, es gibt immer so einen Zwischenhändler. Das heißt, du würdest mir jetzt nicht das Geld direkt geben, sondern es läuft immer über eine Plattform. Und diese Plattform arbeitet immer mit einer Bank zusammen. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Konto dort eröffne für diese Kredite, dann muss ich das immer über eine Bank machen in Deutschland, weil da die Banklizenz wieder vonnöten ist. Und ohne eigenes Konto kannst du zum Beispiel hier bei den Anbietern keine eigenen Kredite vergeben.
Okay, aber nur mal für Dumme jetzt. Also wir reden jetzt hier von Menschen in Deutschland, die sozusagen Kreditgeber und Kreditnehmer sitzen in Deutschland, oder in Westeuropa. Wir reden jetzt nicht davon, dass du zum Beispiel über, es gibt auch diese Entwicklungsbanken, jetzt Projekte in Afrika oder so mit so Mikrokrediten förderst.
Nein,
das ist das jetzt nicht.
Nein,
das okay, ist nur um das nochmal abzugrenzen.
Genau, also grundsätzlich ist es so, es gibt Anbieter in Deutschland, da gehen wir ja später nochmal drauf ein, wo das dann komplett in Deutschland dann auch bleibt. Das heißt, ich gebe als Deutscher einem anderen Deutschen einen Kredit oder einen Beitrag zu einem Kredit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das jetzt in Europa zu machen. Das heißt, über die baltischen Staaten, und die investieren aber dann in mehrere Länder. Also da ist Spanien mit dabei, da ist Polen mit dabei, Estland, Lettland und ich glaube noch so ein paar kleinere. Aber da würde ich dann sagen, gehen wir später dann drauf ein.
Natürlich, mir geht es darum, also nur um es mal klarzustellen, das habe ich doch richtig verstanden. Wir reden hier von einem knallharten Business. Da ist jetzt keine karitative Komponente dabei, wie wenn man eben Entwicklungsprojekte in der dritten Welt mit Mikrokrediten finanziert. Korrekt?
Absolut korrekt.
Ja. Gut, alles klar, verstehe.
Also das ist jetzt hier keine mildtätige Gabe, sondern man gibt dieses Geld ja in der Hoffnung, dass man dann auch hohe Zinszahlungen bekommt.
Okay, also wären eigentlich P2P dann praktisch eine Konkurrenz zu den klassischen Endkundenbanken, wie diese Norris Bank, Targo Bank, also wo man dann, wenn man in der Fußgängerzone geht, wo sie da ihre Aufsteller haben und sagen, du komm rein, lass dir deinen Urlaub finanzieren.
Ja, wobei die Leute, die da einen Kredit haben wollen, müssen mehr zahlen als bei einer Bank.
Also okay.
Die zahlen höhere Gebühren, unter anderem für die Plattform, aber natürlich auch an die Kreditgeber.
Mhm.
Das macht sich schon stark bemerkbar.
Okay, aber was war jetzt nochmal billiger? Die P2P-Marktplätze oder die klassischen Endkundenbanken?
Die klassischen Endkundenbanken.
Die sind teurer.
Die sind günstiger. Da kriegst du günstiger einen Kredit als jetzt bei diesen doch ziemlich teuren Peer-to-Peer-Anbietern.
Okay, da müssen wir nachher nochmal aufklären, warum ich dann überhaupt als Kunde dahin gehen sollte zu diesen Marktplätzen.
Ja, da können wir auch gleich drauf eingehen, weil du hast ja eingangs gefragt, wie könnte denn jetzt so ein hypothetisches Beispiel aussehen? Also nehmen wir mal als Beispiel David. David ist ein Student, ist Mitte 20. Und der möchte sich jetzt endlich einen Gebrauchtwagen kaufen, weil er keinen Bock mehr hat, mit der Bahn da durch die Pampa zu eiern. Er möchte lieber mit einem Gebrauchtwagen durch die Gegend fahren. Seine Eltern können ihm aber kein Geld geben. Und jetzt fehlen ihm noch 5.000 Euro. Und wenn er jetzt zur Bank gehen würde, würde die ihm kein Geld geben, weil es ist kein sicherer Kunde. Das heißt, er hat kein regelmäßiges Einkommen und die Gefahr ist groß, dass er den Kredit nicht zurückzahlt. So, was macht er? Er hat nicht so viele Möglichkeiten, aber er kann zu diesen Kreditplattformen gehen und dort einen Antrag praktisch stellen, dass die 5.000 Euro da als Kredit ankommen. Dass andere Leute, die das Geld über haben, da investieren in einen Kredit. So, und wenn jetzt jemand wie Alexander zum Beispiel, der ist 35, der hat ein bisschen Geld auf der hohen Kante und möchte mehr Zinsen haben, weil er unglücklich ist mit seinem Tagesgeldkonto, wo er nur 0,05% Zinsen erhält. So, und deswegen investiert er jetzt sukzessive in einzelne Kredite und der Fall von David, da hat er das Gefühl, ja, er kriegt das Geld wieder und er kriegt Zinsen in Höhe von, sagen wir mal, 12%. Und dann investiert er da einen kleinen Teil, sagen wir mal 50 Euro, in diesen Gebrauchtwagen-Antrag von David.
Ah, jetzt habe ich das kapiert. Also mit anderen Worten, es bildet sich dann praktisch ein Kreditgeber-Konsortium. Also es ist nicht so wie bei der Bank. Wenn ich jetzt zur Bank sage, ich brauche bitte 5.000 Euro und die befinden mich für würdig, dann gibt mir die Bank ja 5.000 Euro. Aber da muss ich mich sozusagen hinstellen und für mich werben und hoffen, dass ich eben meinen Topf mit den 5.000 Euro als David eben voll kriege. Dass also dann, was ist jetzt zwischen 10, 20, 50, 100 Leute mir jeweils eine Stückelung geben, sodass ich dann in Summe meinen Topf voll kriege. Dann habe ich sozusagen, was weiß ich, 30 oder 40 Gläubiger. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Hast du sehr schön zusammengefasst.
Okay, und umgekehrt ist es dann aber auch, du oder der Alexander eben, an unserem Beispiel, der steckt eben, wenn er, was weiß ich, 2.000 Euro übrig hat, dann eben finanziert er nicht mit 2.000 Euro Anteil die 5.000 Euro vom David, sondern er verteilt das eben auch in kleinen Tranchen auf, diversifiziert letztendlich, auch auf 30, 40, 50 Kredite, korrekt?
Genau.
Okay, so läuft das Spiel.
Ja.
Und dafür brauche ich dann auch die Plattform.
Genau, und dafür braucht man die Plattform. Und mittlerweile ist es ja so, dass einige im Fernsehen sehr stark Werbung machen, also gerade auch bei NTV, da sehe ich das immer wieder. Da ist es eben so, wenn ich als Student ein höheres Ausfallrisiko habe und die Plattform dann den Kredit als Risiko einstuft, dann bekommt Alexander zum Beispiel mehr Zinsen.
Okay. Ja. Gut, aber er muss natürlich auch zahlen, ne? Der gute David.
Ja, das sollte er tun. Ansonsten, das ist halt das Negative, habe ich dieses Ausfallrisiko, was ich schon angesprochen habe. Hm. Es gibt ja Fälle, wo dann nach einer Zahlung, also nach einer Rate, nichts mehr gezahlt wird. Und dann gibt es die erste Mahnstufe, dann gibt es die zweite Mahnstufe und dann kommt Inkasso. Inkasso heißt, das Geld ist nicht komplett weg, aber es kann bis zu einem Jahr dauern, bis Teile von dem Geld oder das gesamte Geld wieder da sind. Und deswegen ist es wichtig, dass man kleine Stückelungen reinpackt. Also in Deutschland sind es 25 Euro, das ist das Minimum. Mhm. Und die sollte man möglichst breit dann auch streuen, wie an der Börse eben auch.
Okay, gut. Ich glaube, jetzt habe ich das soweit verstanden. Ich habe hier noch ein bisschen was recherchiert. Ich denke mal hier, wir haben ja den Marktführer schon angesprochen, Aux Money. Sind die das, die so viel werben zurzeit, ja, oder? Genau. Weiß nicht genau, auf Netflix kommt die Werbung ja nicht. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Also schon hier die Deutsche Bank, die hat 2006 die Noris Bank gekauft. Die ist ja auch so eine Konsumentenkreditbank. Und die hatte 1,4 Milliarden Euro Kreditvolumen in den Büchern. Und der Aux Money Marktführer hat verkündet, dass sie ja 9 Jahre gebraucht haben, um 100 Millionen Euro Kredit zu vermitteln und sind jetzt total stolz, dass der niederländische Versicherungskonzern Aegon weitere 150 Millionen investieren will. Also das sind halt schon nochmal auch andere Größenordnungen. Das sind halt auch alles sehr junge Firmen, muss man sagen. Weil Aux Money gibt es seit 9 Jahren. Das ist ja schon fast ein Veteran in dem Business, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, ist auch so. Ja. Aber Aux Money ist zum Beispiel auch ProSiebenSat.1 investiert. Mhm. Und es gibt halt jetzt mittlerweile auch institutionelle Anleger, die ihre Millionen bei Aux Money selbst anlegen. Und das ist jetzt momentan aufgrund der Zinsproblematik ein gangbarer Weg.
Ja, da frage ich mich natürlich, was bleibt da noch für mich übrig als Privater, wenn Aegon seine 1,5 Millionen platziert hat? Gibt es eigentlich überhaupt, ganz plump gefragt, überhaupt auf den Marktplätzen genug Schuldner?
Die gibt's, also gibt's leider Gottes immer. Also gibt es
Druck, der da auf die einprasselt? Gibt es überhaupt genug Abnehmer, die die Kohle haben wollen?
Ja, aber das weißt du ja so gut wie ich. Schulden sind so alt wie die Menschheit und die sterben nie aus. Und Okay. Solange es Leute gibt, die viel konsumieren, sich viele teure Klamotten kaufen oder Fernseher jetzt zur EM, die brauchen natürlich Geld dafür.
Okay, also mit anderen Worten, du meinst, die haben noch eine gute Aufnahmefähigkeit einfach, diese Portale.
Definitiv, wobei man muss ja eben auch unterscheiden zwischen den Privatkrediten und den Unternehmenskrediten. Die laufen hier in Deutschland zum Beispiel nicht so doll. Die sind auch in der Regel höher.
Ja, das könnte ich mir irgendwie nämlich schon eher vorstellen, weil ich denke, diese Banken finanzieren ja schon teilweise sehr restriktiv. Also da könnte ich mir irgendwie schon vorstellen, dass das funktioniert, weil bei diesen P2P-Krediten, ich persönlich gesagt, haben wir am Anfang ja schon gesagt, bin der eher ein bisschen skeptisch, ob der gute David dann auch seine 5.000 Euro wirklich abstottern kann. Aber bevor wir da einsteigen, du bist ja hier der Fachmann, du machst das ja auch wirklich alles. Ich bin ja nur ein bisschen an der theoretische Seitenliniensitzer. Magst du mal einmal einen Rundumschlag machen, wer überhaupt am Start ist als Anbieter?
Ja, also in Deutschland gibt es 3 Anbieter, beziehungsweise mittlerweile gibt es auch noch mehr Plattformen, die dann in die Richtung gehen. Ich habe mich aber bisher mit 3 beschäftigt, die habe ich auch schon mehrfach im Blog vorgestellt. Also in Deutschland ist Aux Money, wie gesagt, der Platzhirsch. Die setzen nur auf Privatkredite. Das ist der älteste Anbieter nach Smava in Deutschland. Ich glaube, Smava ging 2007 an den Start, Aux Money dann auch so 2007, 2008.
Ach doch, genau, nee, steht hier. Ich habe gerechnet. Der Launch, also für diese andere Geschichte, der Launch war am 28. März 2008. So stand es da in der Pressemitteilung. Ja. Wie du gesagt hast.
Ja, dann passt das ja. Und hier liegt die durchschnittliche Rendite bei 5,5%. Jetzt muss ich dazu sagen, die hat sich im Vergleich zum letzten Jahr um 1,1%, glaube ich, ist sie runtergegangen.
Das ist aber die Vorsteuerrendite, oder?
Ja. Okay. Genau. Minimalanlage sind hier 25 Euro pro Kredit und die Wirecard Bank ist der Bankdienstleister. Und mit Aux Money habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Es ist alles sehr einfach. Das Einzige, was hier wirklich stört, ist das Postident. Also das ist halt echt veraltet. Und dadurch dauert das natürlich dann immer ziemlich lange. Der nächste Anbieter ist Lendico. Lendico habe ich jetzt auch seit über einem Jahr im Einsatz. Gehört zu Rocket Internet. Setzt auf Privat- und Unternehmenskredite, wobei die Unternehmenskredite halt nicht so wirklich gut laufen. Und die durchschnittliche Rendite liegt hier zwischen 3% und 6%. Minimalanlage sind 25 Euro. Da werde ich dann im Nachgang nochmal was sagen bei den Erfahrungen, weil mit Lendico habe ich ziemlich negative Erfahrungen gemacht.
Darf ich nochmal kurz einhaken, weil du sagst, die Firmenkredite gehen nicht gut. Heißt das nicht, es wird nicht viel angeboten, oder heißt es, dass die Gläubiger nicht recht anbeißen wollen, um da sozusagen Geld reinzupacken?
Sowohl als auch. Das Problem bei diesen Unternehmenskrediten ist ja, wie gesagt, dass die höher sind in der Regel. Da bist du nicht bei 5.000 oder 10.000 Euro, sondern bist du teilweise bei 100 oder 200.000.
Okay.
Und da ist die Stückelung dann höher. Und da gibt's wenige Unternehmen und auch wenige Leute, die da investieren aus den Gründen. Und das gleiche Problem hat nämlich auch Funding Circle. Das ist so der dritte Anbieter. Die haben, das ist, ich meine, ein englisches Unternehmen, die letztes Jahr ZenCap gekauft haben. ZenCap,
das ist doch die andere Rocket-Bude, ne?
Genau, aber die gehören nicht mehr zu Rocket, sondern zu Funding Circle. Und die setzen rein auf Unternehmenskredite. Und hier geht's erst mit 100 Euro los. Das ist die Minimalanlage. Und hier sind einfach viel zu wenige Kredite. Und die 100 Euro, die schrecken mich von vornherein ab. Weil das ist dann schon relativ viel Geld, wenn da mal ein so ein Kredit ausfällt. Und deswegen habe ich von vornherein gesagt, nee, da will ich auch gar nicht testen.
Okay, aber jetzt nochmal, das fällt mir gerade ein, aber auch jetzt hier diese Sachen wie Funding Circle oder die Business-Kredite bei Lendico, das ist ja aber kein Venture-Kapital, also wir reden jetzt nicht von diesem Crowdfunding oder so, das ist wirklich, das sind echte, stumpfe Kredite, nicht irgendwelche nachrangigen Geschichten, sondern das sind echte, einfache, so Kredite, wie sie die Bank auch geben würde.
Genau, also wenn jetzt ein Unternehmen beispielsweise einen neuen Mähdrescher haben muss und dann wollen die den da über so eine Plattform finanzieren.
Okay,
alles oder ein klar. LKW für die Flotte oder was auch immer, was dazu gehört, ja. So, und dann gehen wir mal nach Europa. Also in Deutschland gibt es jetzt, wie gesagt, auch noch andere Anbieter wie Crossland und so, die entwickeln sich jetzt gerade. Aber
wir machen ja einen Link auf die P2P-Kredite davon, wie heißt noch hier, Klaus, du weißt schon, der P2P-Godfather, und da können die Leute dann alles letztendlich sehen, was der Herr Lehmann da aufgelistet hat. Nee, lass uns mal hier einfach mit den wichtigsten, die du ausgesiebt hast, weitermachen.
Genau. Dann gehen wir mal europaweit ran, und da habe ich jetzt Bondora und Mintos rausgesucht. Das sind so die Plattformen, die mehr oder weniger am besten laufen und wo man auch ziemlich viel Rendite bekommt. So, Bondora gibt schon ein bisschen länger. Die kommen aus Estland. Die Minimalanlage, das sind hier nur 5 Euro. Das heißt, ich kann hier mit relativ wenig Geld in sehr viele Kredite investieren und dann auch sehr breit streuen. Und hier liegt die durchschnittliche Rendite bei 17,4%.
Kurze Frage, euer Herrn Bondora, hast du die auch privat im Einsatz?
Nein.
Okay, ich dachte, aber ich stelle mir das ja wahnsinnig fuselig vor, wenn ich da irgendwie 200 Euro investiere in 5 Euro, dann sind das irgendwas, sind das dann, warte mal, 100, dann habe ich ja 100, warte mal, das kann ich ja schon nicht mehr rechnen, warte mal, 100 durch 5 sind 20, 200 sind, das wären ja dann 40 Kredite fliegen dann ja schon rum. Ja. Und wenn ich mit 1000 Euro dabei bin, dann habe ich ja nur noch Papierkram.
Nein, du musst dich ja darum nicht kümmern, das ist halt der Vorteil. Dadurch, dass du es automatisch investieren kannst. Das ist halt ein ganz wesentlicher Punkt. Auch bei Auxmoney und Lendico kannst du es auch machen. Das ist aber bei Bondora und auch gerade bei Mintos anders. Das heißt, ich stelle jetzt automatisch einen sogenannten Autoinvest ein und lege da die Kriterien fest. Das heißt, wie lang soll die Laufzeit sein? Wie lang soll oder wie hoch soll die Rendite sein, dann soll es besichert sein oder nicht, und dann gibt es noch andere Sachen, die da reinspielen. So, und dann lasse ich den einfach laufen, überweise das Geld, und hier eine ganz klare Besonderheit zu den deutschen Plattformen, du brauchst kein Konto. Das heißt, du hast ein Online-Konto direkt bei dem Anbieter, da überweist du dein Geld drauf und der Auto-Invest zieht das Geld automatisch ab und investiert in die von mir gewünschten Kredite.
Ah, okay.
Und das heißt, du musst dich gar nicht drum kümmern. Ich überweise immer nur das Geld, passt dann mein Auto-Invest ab und zu mal an. Aber ansonsten läuft es. Und also ich habe Mintos im Einsatz, jetzt seit knapp 2 Monaten und bin ziemlich begeistert davon. Hier ist die Minimalanlage 10 Euro. Mintos kommt aus Lettland und investiert in Spanien, Polen, Estland, Lettland und ich glaube Tschechien auch noch. Und hier liegt die durchschnittliche Rendite bei 12,73%. Ein Vorteil ist halt, bei den deutschen Anbietern, da habe ich dann zwar auch bei Lendico zum Beispiel eine Wochen-E-Mail, wo dann die Kredite stehen, Aber ansonsten habe ich nur einmal im Monat dann neue Zahlen. Das wird dann nur einmal zum 15. aktualisiert. Bei Mintos kriege ich jeden Morgen um 8 Uhr eine E-Mail, wie mein Geld investiert wurde, welche neuen Kredite kommen und welche Zinsen ich erhalten habe. Und so bin ich immer up to date.
Okay, Mintos, wenn du sagst, 2 Monate, hast du denn schon Kreditzahlungen erhalten?
Ja. Also das sind dann halt sehr kleine, aber ich habe mittlerweile halt wie viel knapp 500 Euro investiert und immer in 10-Euro-Tranchen. Das heißt, es sind schon einige Kredite.
Ja, 50, dann hast du ja 50 Kredite am Laufen.
51, glaube ich sogar.
Okay, und dann kommt dann ein paar Cent hier, ein paar Cent da, aber das wird doch dann hoffentlich alles für die Steuer in einem Sheet konsolidiert, weil sonst wirst du ja wahnsinnig, das alles anzugeben. Zinsgewinne hier 2 Cent, ein Cent Zinsgewinn hier 3 Cent. Mhm. Das muss ja irgendwie aggregiert werden, dass die deutsche Steuer da nicht wahnsinnig wird.
Also bei den deutschen Anbietern ist es so, da kannst du dir immer im Januar ein Zettel ausdrucken für die Steuer, wo drauf steht, welche Zinsgewinne du gemacht hast. Das kommt in die Steuererklärung, wird mitgeschickt, fertig. Das ist ganz einfach. Das wird dann auch mit dem Freibetrag verrechnet, falls der nicht ausgereizt wurde. Und super. Bei den europäischen ist es was anderes. Da kannst du das alles, du kannst die Zinszahlung, die du in dem Jahr erhalten hast, kannst dir anzeigen lassen. Das druckst du aus, packst du auch zur Steuer, schickst du mit.
Genau, aber das muss man jetzt ja sagen, darauf fällt ja dann noch die Kapitalertragssteuer an. Das heißt, wenn du einen Tausi verdient hast, dann musst du ja praktisch ein Viertel, also 250 Euro in etwa grob, noch abgeben an die Steuer. Ne?
Ja, das musst du. Okay. Und da sollte man auch wirklich darauf achten, dass man das nicht dann unterschlägt. Ich habe das jetzt selber gemerkt, als ich jetzt die Steuer hab machen lassen, aber ich musste das ja alles zusammentragen. Und da ist es dann wirklich so, ich habe von meinen diversen Banken halt diverse Übersichten gehabt. Das waren 25 oder 30 Seiten und dann musste ich halt noch diese Sachen von den Peer-to-Peer-Anbietern auch noch dahin packen.
Genau, das ist ja aber alles Erträge aus Kapital. Ertrag, diese ganze Geschichte.
Ja, und das summiert sich, ne? Also eine Faustformel ist ja, wenn du 1.000 Euro ungefähr investierst bei einer Plattform, bekommst du im Monat 10 Euro Zinsen plus dann nochmal ja so knapp 10 Euro Tilgung im Monat pro Plattform.
Also alles klar.
Das bei Aux Money merke ich das, da bekomme ich dann momentan um die 18 Euro. Und bei Mintos waren das jetzt 5-6 Euro. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt seit 2 Monaten.
Ja, Vorsicht, das fängt ja erst an. Ja. Ja, wir sind ja schon fast schon drin hier im letzten Ast unserer Mindmap. Nochmal vielleicht zusammengefasst, kurz und bündig, deine Erfahrungen mit Aux Money, Lendico und Mintos.
Also Aux Money Erfahrungen sind ganz gut. Ich habe da ja einen Artikel drüber geschrieben, der sehr ausführlich war. Der gehört auch zu den meistgeklickten Artikeln. Da habe ich ja geschrieben, dass ich da manuell anlege. Und das ist dann auch ein bisschen mehr Arbeit, als wenn ich das alles automatisiert mache. Das konnte man auch bis Januar 2016 ganz gut machen. Aber dann haben die das Modell umgestellt. Das heißt, die haben wichtige Kennzahlen dann irgendwie eingepreist in den sogenannten Aux Money Score. Und das heißt, du kannst vieles gar nicht mehr erkennen. Das heißt, du hast dann keine private Vorstellung der Kredite. Du hast dann irgendwelche Schnellkredite, wo die Kennzahlen fehlen. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt ein bisschen automatisiert, bin bei 1.000 Euro, das ist jetzt so mein Stopp und läuft gut. Ich habe 3 Inkassofälle, ansonsten keine weiteren Probleme und bei den Inkassosachen muss ich halt gucken, wann und wie ich mein Geld dann wieder bekomme.
Aber das ist jetzt aber ein Service von Aux Money, dieses Inkasso, muss Aux Money übernehmen.
Ja, und das läuft auch gut bei denen, das heißt, du hast eine Mahnstufe 1, da wird er aufgefordert zu zahlen, dann Mahnstufe 2, dann wird er nochmal aufgefordert und dann ist es sofort Inkasso. Also innerhalb von, ich glaube, 1,5 Monaten ist es dann Inkasso, das steht dann auch da und dann versuchen sie es halt einzutreiben. Okay. Wenn es nicht klappt, dann kriegst du es halt nicht wieder, aber das ist halt das Risiko, weswegen man nicht so viel investieren sollte.
Okay, also 3 von wie viel Krediten sind im Inkasso?
Da habe ich 35.
Okay, knapp 10%.
Ja.
Okay. Lendico?
Lendico ist ganz schlecht. Also da habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Das Problem ist hier, es erfolgt kein richtiges Inkasso, sondern man verschiebt immer die Termine. Das heißt, ich habe Kredite, die sind dann teilweise schon 150 Tage in der Warteschleife, die zahlen nicht und es passiert nichts. Und es erfolgt kein Inkasso und dadurch ist die Rendite ja auch fehlerhaft, weil die zahlen ja kein Geld. Das wird immer nur nach hinten geschoben und dadurch sind diese knapp 5%, die ich da habe, die sind eigentlich fehlerhaft, weil eigentlich sind es unter 5%. Und ich habe bei knapp, ich glaube, 20 Krediten habe ich 6, die schon stark verzögert sind. Und das ist dann nicht wirklich gut.
Nee, vor allem, ich meine, das ist ja nun eigentlich, weißt du, so Kredite ausreichen und ein bisschen einen Bewertungsscore machen, ist ja ganz schön und nett. Aber entscheidend ist ja auf dem Platz, ne? Ich meine, wenn du dann, wenn es ins Kasso geht, dann wird's ja nervig und lästig und da muss ja dann die Plattform zeigen, was sie drauf hat. Ja. Und das ist ja auch das, was der Plattform die Rendite schmälert, ne? Ich meine, einfach mal in der Datenbank den Termin, wann gezahlt werden soll, einfach nochmal einen Monat nach hinten zu setzen, ist ja schnell gemacht. Aber ne, so ein Inkasso zu machen, anzurufen, zu nerven, vor der Tür zu stehen, das ist halt was anderes. Das ist aber nix, wenn ihr nicht gutes Inkasso macht. Ja, was ist mit Mintos?
Ja, und mit Mintos ist es bisher herausragend, wie ich es finde, sowohl von der Bedienung als auch vom Ganzen drumherum. Plattform ist einfach sehr übersichtlich. Sie ist auch auf Deutsch. Da sind zwar so ein paar Übersetzungsfehler drin, aber da sollte man sich jetzt nicht dran stören. Das Schönste ist wirklich, wenn ich jetzt Geld überweise. Ich habe jetzt gestern Geld überwiesen, 100 Euro glaube ich, die waren heute Morgen gleich drauf um 8 Uhr. Und das ist schneller als bei jeder deutschen Bank.
Und genau, du überweist das nach Lettland, ne?
Nach Lettland, genau.
Aber das ist ja auch eine ganz normale, einfache IBAN-BIC-Geschichte, oder?
Ja, genau.
Also es ist okay.
Und das funktioniert einfach super. Und da habe ich jetzt ein paar Überweisungen schon gemacht. Und die Rendite ist gut. Also meine durchschnittliche Rendite liegt momentan bei 12,73%.
Das ist deine persönliche Rendite.
Meine
persönliche. Nicht die, die man runterkratzt von der Mintos-Seite, wo sie sagen, wie super sie sind, sondern das ist die echte Finanzrocker-Rendite.
Ja, das ist die Finanzrocker-Rendite. Die ist aber ziemlich ähnlich zu der durchschnittlichen generellen Rendite. Okay. Aber die schwankt dann auch immer so ein bisschen so zwischen 1-2% im Monat.
Ich habe noch mal eine ganz doofe Frage, fällt mir gerade ein, und zwar Mintos. Mal, der Lette zahlt in Euro, ne?
Der zahlt in Euro, ja. Und
aber die Kredite, die sie ausreichen, die sind ja, Polen ist ja kein Euro.
Polen? Nee, Polen.
Polen ist doch kein Euro, die haben Swati doch nach.
Ja.
Und was mit dem Tschechen? Der hat doch die Krone.
Nee, das ist alles, alles in Euro.
Ah, okay, also das Währungsrisiko
ist ausgestellt.
Okay. Wollte ich gerade sagen, und wie ist mit Bondora? Da wird auch alles in Euro abgewickelt, ja, oder wie?
Genau. Okay. Hier muss ich jetzt nochmal sagen, der Vorteil ist wirklich, die haben eine gute Aufstellung, ein Rückkaufrecht, wobei ich nicht genau weiß, inwiefern das dann wirklich umgesetzt wird im Falle eines Falles. Und die haben einen Zweitmarkt. Das ist halt ein Vorteil bei Mintos. Das heißt, wenn die Leute nicht zahlen und ich habe jetzt einen 60-Monats-Kredit, dann ist es so, kann ich sagen, ja, ich will den nicht mehr haben, ich verkaufe ihn jetzt mit Abschlag auf dem Zweitmarkt und weg ist das Ding. Solche Möglichkeiten habe ich in Deutschland halt nicht.
Ah, verstehe. Dann gibt's so Schuldenaufkäufer da, die dann dir Cents für jeden Euro geben und dann gucken, was sie noch rausholen können.
Ja, genau.
Verstehe.
Ja, und das ist dann natürlich ein wirklicher Vorteil.
Verstehe.
Ja. Und ja, wie gesagt, also die sind wirklich gut, die Erfahrungen, es läuft alles automatisiert. Ich habe 3 unterschiedliche Auto-Invests und die passe ich dann immer an. Also die sind dann nach Rendite sortiert, das heißt einmal 5-15%, einmal 10-20% und unterschiedliche Laufzeiten zwischen einem und ich glaube 60 Monaten ist alles dabei. Aber ich kann jetzt zum Beispiel auch einen 30-Tages-Kredit investieren, den kriegst du dann auch relativ schnell wieder dann.
Sowas gibt's auch.
Sowas gibt's auch. Und das ist wirklich ein Vorteil.
Also, wer steckt denn hinter Mintos?
Das ist auch eine größere Bank. Und bei Bondora ist es meines Wissens auch so.
Alles klar. Ja, wie wählst du denn eigentlich jetzt die Kredite aus? Du sagst automatisiert, aber trotzdem, welche Kriterien hast du denn? Ich meine, machst du dir da so ein richtiges Universum auf, dass du eben sagst, ich nehme welche mit langen, mit kurzen Laufzeiten, welche, die eine mega super Bonität haben, aber dann eben nur ein paar Prozent bringen, aber auch so ein paar echte Junk-Teilchen, die dann 20% bringen?
Ja, wie gesagt, deswegen habe ich ja 3 Auto-Invests da reingemacht. Also die dritte Kategorie, die ist dann relativ klein, aber da habe ich dann schon Sachen über 15%. Und da weiß man halt nicht so ganz, was dann dahinter steckt. Aber bei 10 Euro kann ich das dann auch verschmerzen, zumal dieser dritte Auto-Investor relativ klein ist.
Okay, aber ich habe das schon nicht verstanden. Du machst, gehst da schon breit rein. Du hast da jetzt also jetzt nicht eine Investmentstrategie, du sagst, ich nehme nur, was weiß ich, 36 Monatskredite, die mindestens eine Bonitätsstufe A oder eben B haben und da aus und dann aus dem Land X kommen, sondern du nimmst eigentlich, du diversifizierst einfach über alles.
Genau. Und ich teste ja, dadurch habe ich ja auch diese drei Dinger, einfach um dann auch meine Erfahrungen damit sammeln zu können.
Mhm. Okay. Und klappt das denn, dass du auch voll wirst? Also, dass du das dein Geld, was du eben investieren möchtest, auch investiert wirst? Weil wenn es ja tot rumliegt, dann bringt es dir auch kein Kapital. Du musst ja eigentlich dann auch mit deinen Robots, die müssen dir dann ja auch die Kredite schießen, die du haben willst.
Mhm. Also als ich damit angefangen habe, da hat es ein bisschen gehakt. Also da wurden in ein paar Kredite investiert. Mhm. Dann habe ich die Einstellung ein bisschen angepasst. Und seitdem, sobald ich Geld überweise, ist es weg. Also dann wird sofort investiert. Und da kommt halt auch täglich immer was zurück.
Mhm. Okay. Und wie würdest du jetzt den sagen, wie viele Kredite braucht man? Mindestens 100 oder nicht mehr als 100? Oder wie wählst du das jetzt aus? Sagst du keinen Kredit, ich gebe für pro Kredit nicht mehr als 10 Euro? Oder wie teilst du das so dein Universum auf?
Also bei Oxmoney ist es so 25 Euro. Da gehe ich auch nicht drüber. Mhm. Und da sollte man dann schon versuchen, dass man ja eigentlich schon mindestens 50 Kredite hat.
Mhm.
Besser wären natürlich 100, dann hast du da 2500 Euro investiert, wenn du das möchtest, dann bist du sehr breit aufgestellt und bei Mintos mit den 10 Euro, da ist es dann halt noch geringer, da kann man die 100 Euro mit den 1000, die 100 Kredite mit den 1000 Euro sehr viel leichter dann erreichen und das ist da auch mein Ziel, also momentan spare ich nur noch bei Mintos.
Okay, also dein Ziel ist es eigentlich eben doch so um und bei dein Vermögen, was da drin ist, auf knapp um und bei 100 Kredite zu verteilen. Habe ich das richtig verstanden? Pro Plattform?
Ja, das ist bei Mintos so. Also bei Oxmoney habe ich gesagt, bei 1000 Euro ist jetzt erstmal Schluss und jetzt lasse ich es mal ein bisschen laufen.
Okay, gut. Aber auch 1000 sind ja eben, mal, das sind ja auch 40 Kredite.
Ja, genau.
Also das ist schon, also ich meine, also das 40 Kredite ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Das ist ja nicht so, dass er sagt, ja komm, 3, 4 und so, sondern das ist ja schon ein richtiger Stapel.
Das ist ein richtiger Stapel, aber ich meine, die hast du ja klar gegliedert mit allen Vertragsdaten im Backend drin und da kannst du dir das alles genau anschauen und du kannst dir zum Beispiel bei Oxmoney jetzt auch eine komplette Zahlungsserie anschauen. Das heißt, wann läuft der Kredit aus, wie hat er gezahlt, gab es Ausfälle zwischendurch, das kannst du dir alles anschauen.
Und wie ist dieses Kreditscoring der einzelnen Plattform? Kann man dem dann jetzt irgendwie auch vertrauen? Weil ich denke mal, so viele Möglichkeiten, das ist ja eine relativ anonyme Geschichte, da kommt ja irgendeiner daher und die Leute können ja das Geld, was sie dann einsammeln, da ja verwenden, für was sie wollen. Das ist ja kein zweckgebundenes. Also wenn wir unserem Beispiel jetzt unseren David vom Anfang nimmt, wenn der jetzt auf einmal feststellt, er möchte kein Auto kaufen, sondern er möchte eben mit diesen 5000 Euro jetzt einen wahnsinnig tollen Urlaub mit der Freundin machen, dann macht er das halt einfach. Ja, da kannst du ihn ja nicht dran hindern. Das heißt, inwieweit ist es überhaupt sinnvoll, sich da großartig in diese Kredite und die Kreditbeschreibungen zu vertiefen? Oder inwieweit reicht es nicht einfach, ein paar allgemeine Kriterien zu machen und dann den Robot loszuschicken?
Das läuft darauf hinaus. Ich habe ja schon gesagt, ich habe bei Oxmoney knappes Dreivierteljahr manuell angelegt und bin damit echt gut gefahren. Aber da konnte ich die Kredite auch auseinanderhalten. Durch die Zusammenführung von Schufa und den anderen Kennzahlen in so eine Oxmoney-Score kannst du da nichts mehr draus rauslesen. Du bist halt dem Anbieter da ausgeliefert.
Mhm.
Das ist problematisch. Vorher konntest du das machen. Du kannst es jetzt teilweise immer noch machen bei einigen Krediten.
Und ja, aber lohnt sich's denn? Ist es denn überhaupt sinnvoll? Ist sich dieses Umswitchen auf passiv? Das ist ja letztendlich, fährst du da jetzt ja eine passive Strategie.
Mittlerweile, genau. Aber ich hätte es gerne manuell weitergemacht, weil ich dann eben sagen kann, ich möchte keine Leute, die ihren Dispo ständig ausgleichen wollen, weil die sind zu 80% da vertreten. Dann die Umschuldner, die will ich auch nicht haben. Ich will keine Leute mit Kreditkarten schulden, ich will keine Leute mit unplausiblen Anträgen, keine Autokredite, keine Bettler und Bittsteller und keine Rechtschreibfehler. Und die Leute mit Katzenbildern, die fliegen auch raus. So, und dann bist du bei 98%, die ausgesiebt wurden. Und dann hast du 2%, in die du investieren kannst. Und in die habe ich dann auch investiert.
Und jetzt?
So, und jetzt ist es so, jetzt habe ich die automatisiert. Das heißt, das Geld, was jetzt reinkommt im Monat, das sind diese 18 Euro, die werden dann gleich in einen neuen Kredit investiert. Mhm. Und da habe ich einen relativ moderaten Aux Money Score genommen, also nicht die X-Kredite.
X ist die Hardworker-Fraktion. Es geht ja. A, B, C, D, E, X.
Genau, also Doppel-A und Triple-A gibt es, glaube ich, auch. Und dann bis E und dann kommen die X-Kredite bei Aux Money.
Okay, X wie in gibt nix.
So ungefähr.
Nix gibt's. Okay, weil die Frage ist jetzt für mich einfach jetzt, lohnt sich das denn? Ich meine jetzt vom Preis-Leistungs-Verhältnis und dem Aufwand, den du da reinsteckst. Also lohnt, also wenn du das jetzt mal absolut betrachtest, wie viel Euro die da rausholst und wie viele Stunden du da reingesteckt hast, ist das ein lohnendes Geschäft oder sollte man dann da lieber nicht irgendwie was anderes machen? Provokativ gesagt, ist Flaschensammeln auf dem Rock am Ring nicht profitabler als P2P-Kredite zu machen?
Das ist eine gute Frage. Nein, also grundsätzlich ist es so, selbst bei meiner manuellen Auswahl war es so, dass das nicht viel Arbeit war. Ich habe mich morgens hingesetzt, beim Frühstück bin ich die Kredite durchgegangen, wenn auf der ersten Seite nichts war, habe ich einen Tag gewartet. Viel mehr Aufwand war es nicht. So, und jetzt habe ich gar keinen Aufwand. Ich gehe einmal im Monat ins Konto rein, schaue, wie das aussieht, wie die Zinsen kamen, ob ich dann irgendwelche Leute in der Mannstufe habe. Und viel mehr kannst du da ja dann eh nicht machen. So, und das Geld, was reinkommt, wird automatisch wieder angelegt und fertig.
Okay, und dann natürlich noch den Aufwand jedes Jahr einmal bei der Steuer. Den musst du auch mit reinrechnen.
Ja, du lädst ein PDF-Dokument runter und druckst es aus und legst es der Steuer bei.
Gut, fertig. Okay, gut. Ja, wenn das so wunderbar aufgearbeitet ist.
Bei den Deutschen, also bei den Ausländischen, da ist es dann ein bisschen anders. Da musst du dann dir die ganzen Zinserträge vom Jahr aufstellen lassen. Das sind dann schon ein paar Seiten, gerade bei so kleinen Beträgen wie bei Mintos, wo du dann mal 11% Zinsen am Tag bekommst, 11 Cent Zinsen am Tag. Da ist es dann schon ein bisschen mehr.
Ja gut, aber aufstellen heißt, der spuckt dir das doch dann hoffentlich als CSV-Datei aus, die ich dann in Excel laden kann und dann mit der Summenfunktion das zusammenkriege.
Ja, das kannst du sonst auch kopieren.
Ja.
Also, das funktioniert ja schon. Also Lars Wobbel hatte mir erzählt, das hat wunderbar geklappt. Also ich meine, der hat es bei Bondora und bei Mintos gemacht.
Okay, gut. Weil das ist das immer. Na gut, weil ich bin ja gedacht, bei den Risiken doch immer noch ein bisschen sehr, sehr skeptisch, weil ich mir halt wo ich halt mein Problem habe, ist es ja mit Folgendem. Mein Hauptproblem ist ja eigentlich diese ungleiche steuerliche Behandlung. Ne? Das heißt eben dieses, wenn du 50 Euro Zinsen hast und hier 40 Euro Zahlungsausfall, dann darfst du ja nicht rechnen, 50 Euro Zinsgewinn minus 40 Euro Zahlungsausfall. Ne? Also wie sozusagen man das als Selbstständiger eigentlich machen würde. Ne? Was ist mein Aufwand, was ist mein Verlust? So, oder wie man das ja auch bei Aktien ja eben macht. Ne? Wenn ich eben in einer Aktienposition 50 Euro Gewinn gemacht habe mit der anderen 40 Euro Verlust, dann darf ich das ja saldieren und muss dann 10 Euro versteuern. Mhm. Sondern ich muss ja rechnen, die 50 Euro muss ich voll versteuern. Das bedeutet, hier in meinem Beispiel sind das dann gut 13 Euro Steuern, bleiben also knapp 37 Euro für mich und davon ziehe ich die 40 Euro Zahlungsausfall ab, weil diese 40 Euro Zahlungsausfall, die darf ich ja nirgendwo geltend machen. Das heißt, ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Wenn ich einen Zinssatz habe, dann von 5%, dann darf ich letztendlich nur eine Ausfallquote ja von 3% haben. Und wenn du sagst, dass du hier bei deinem Aux Money oder was, die knapp 10% hast, dann darfst du wirklich nur 15%, also musst du 15% Zinsen kriegen, um eine 10%ige Ausfallquote zu ertragen, um dann noch 0 auf 0 rauszukommen. Wie ist denn das eigentlich? Also für mich scheint irgendwie bei der ganzen Geschichte, wenn ich ehrlich bin, bei diesen P2P-Krediten gar nicht so sehr der hohe Zinssatz im Vordergrund zu stehen, sondern, wie du es ja eigentlich auch schon angesprochen hast, das erbarmungslose Inkasso, das Runterdrücken der Ausfallquote, das Entscheidende zu sein.
Ja, ist es ja auch. Also du wirst Ausfälle haben. Also ich glaube, es wird keine Plattform geben, wo die das komplett ausschließen können.
Nee, aber ich darf nicht viele haben, weil sonst zerlegt es mir meine Rechnung.
Naja, aber dadurch, dass du so hohe Zinsen hast, also teilweise bei Bondora sind die teilweise bei 30% Zinsen, musst du dir mal vorstellen, 30%. Und die sind ja bewusst so hoch, weil das Ausfallrisiko da ziemlich hoch ist. Aber letztendlich werden ja nicht alle ausfallen. Sondern
das dürfen sie ja nicht. Es dürfen bei 25% Zinssatz dürfen nur 15% Ausfälle sein. Sonst komme ich in die Miesen.
Ja, das ist auch so. Und da ist es so, generell, also ich, auch wenn ich jetzt in den Foren jetzt mal gucke, bei dem Klaus Lehmann zum Beispiel, da kann man sich ja komplett die Erfahrung mit Auxmoney von Leuten durchlesen, die das jetzt seit 8 Jahren machen. Und Auxmoney kommt da auch nicht komplett positiv bei weg. Und letztendlich haben die dann eine durchschnittliche Rendite von 5%. Und das über 8 Jahre. Und die investieren jetzt auch nicht so viel Zeit. Nur im Vergleich jetzt zu Tagesgeld und Co. ist es Geld, was reinkommt. Und selbst wenn da jetzt ein Teil der Kredite ausfällt, hast du trotzdem 5%.
Ja klar, aber mit was für einem Risikoprofil? Da frage ich mich, ob ich das diese Kohle nicht easy am Aktienmarkt kriege. Weil das Ausfallrisiko habe ich ja hier wieder. Also eben, das ist es ja. Das ist eigentlich genau. P2P ist eben, wie du sagst, es ist kein aufgemotztes Sparbuch. Nein. Das ist schon, sind zwar Zinsprodukte, Sparbuch und P2P, aber das ist schon irgendwie, hat es doch diesen unternehmerischen Touch.
Mit Sicherheit, genau. Und man muss sich das halt bewusst machen, dass es hochrisikoreich ist. Und das Geld kann zum Teil dann halt weg sein. Und wenn ich jetzt, also es gab den Fall, dass da Beschimpfungen bei Facebook kamen, ja, das ist alles Schrott, weil ich jetzt 2.000 Euro in 2 Kredite investiert habe. Ja, ich meine, da wundere ich mich jetzt nicht, wenn ich so viel Kohle dann da reinstecke in einen einzigen Kredit und der fällt aus. Ja, das wundert mich jetzt nicht, aber wenn ich so kleinteilig fahre mit den 25 Euro, das ist zwar auch viel Geld, aber letztendlich durch die hohen Zinsen gleicht sich das dann aus. Und ich habe trotzdem noch eine Rendite, die gleichwertig ist zu Aktien und ETFs.
Mhm. Ja genau, aber man muss ja auch letztendlich, habe ich jetzt ja gerade wieder festgestellt, wir haben ja sehr viele hier Begriffe gerade verwendet, die wir ja eigentlich immer verwenden, wenn wir über den Aktienmarkt reden, egal ob jetzt ETF oder Einzelaktien, ja. Diversifikation, Risikoprofil und all solche ganzen Geschichten. Wie gesagt, also diese Geschichte mit den ganzen, ja, dass ich eben meine Verluste nicht so richtig, dass ich meine Ausfälle komplett selber zahlen muss, stört mich. Und das andere, was mich ja persönlich an diesen P2P-Plattformen stört, ist ja, dass die zunehmend interessant werden für institutionelle Anleger, also Pensionskassen, Versicherungen, sowas. Genau. Die stecken auch in der Zinsklemme. Und da ist natürlich, muss ich ja ganz ehrlich sagen, weiß ich eben nicht, ob dann letztendlich so eine Plattform nicht doch dann einen Premium-Deal eben mit einem institutionellen Anleger macht und denen die Sahnestückchen rüber schiebt und all das sozusagen, was die nicht haben wollen, dann letztendlich auf die Plattform kommt, wo ich dann mit meinem automatisierten Anlegerobot nochmal zuschlagen darf. Und da sehe ich halt ein bisschen das Problem, weil da habe ich ja einfach einen systematischen Nachteil, den ich als Privatanleger auch nie ausgleichen kann. Also dass sie jetzt beim Risikoprofil schwindeln oder einfach solche Geschichten, das glaube ich jetzt ja weniger, denn ich meine, da arbeiten sie ja schon dann, das brauchen sie auch für die Institutionellen, aber das ist halt einfach da, wo man in Konkurrenz zu den Großen steht, da werde ich immer misstrauisch.
Ja. Da bin ich ganz bei dir. Also für mich ist es ja letztendlich auch Feldversuch, wie andere Kontogeschichten ja auch. Mhm. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich habe nur einen ganz kleinen Teil, das sind wirklich nur ein paar Prozent von meinem Portfolio, die ich dann dafür nutze, um mir das mal anzuschauen. Und möglichst über mehrere Plattformen, da kann ich nämlich auch drüber schreiben, wie meine Erfahrungen sind. Und letztendlich wird die Zeit dann zeigen, wie sich das entwickelt hat. Bei Lendico hat sich das schon gezeigt, dass es Mist ist. Und da entspare ich jetzt komplett. Also alles Geld, was aufs Konto kommt, wird gleich wieder dann zum Mintos rübergeschoben. Mhm. Und damit habe ich einfach ein besseres Gefühl. Aber auch hier besteht natürlich auch die Gefahr, dass die Plattform dann pleite geht. Und das ist ja auch immer gegeben. Und wenn ich jetzt da einige tausend Euro investiert habe, wenn die dann weg sind, das ist dann nicht so witzig. Mhm. Und deswegen muss man immer schauen, dass man über mehrere Plattformen streut. Das ist ja bei Banken genauso. Also habe ich jetzt 500.000 Euro Vermögen, darf ich das nicht nur bei einer Bank anlegen, sondern da muss ich auch streuen, weil das Risiko dann dadurch gesenkt wird. Weil die Einlagensicherung ist bei 100.000 Euro.
Das eben. Also ich denke, wir gehen eigentlich darin, wenn wir uns nochmal hier an das Weltportfolio erinnern, was ich ja immer propagiere mit diesem risikoarmen, diesem RK1-Anteil und dem risikobehafteten Anteil, dem RK3-Anteil. Also ich persönlich würde die P2P-Kredite auf jeden Fall in den RK3, also in den risikobehafteten Anteil packen. Also das ist nichts, das ist kein Tagesgeldersatz, das ist kein Festgeldersatz, das ist nichts für Leute, die einen sicheren Anker haben wollen, sondern das ist schon einfach eine Geschichte, wo man sich ja eben drum kümmern muss und wo man einfach dann ja sagen muss auch, das möchte ich jetzt einfach auch mal ausprobieren. Also einfach so fire and forget und ich trage es dahin und dann kriege ich irgendwie magisch irgendwie zwischen 5% und 10% Zinsen. Das können wir ja wohl knicken.
Ja, das ist auch falsch. Und diesen Fehler, den bekomme ich halt oft mit, dass viele Leute dann sagen, ja, ich pack mal 10.000 Euro auf eine Plattform. Das ist für mich nicht wirklich die Devise, sondern ich muss es versuchen, ich muss mich damit ein bisschen beschäftigen und das kann ich mit ein paar hundert Euro machen, dann sehe ich, wie der Hase läuft, dann kann ich das noch ein bisschen verfeinern, aber das soll es auch gewesen sein.
Was natürlich immer wieder kommt, jetzt müssen wir doch nochmal hier die Kurve zum Moralisieren kriegen, ist es denn überhaupt ethisch richtig, ist es denn nicht verwerflich, solchen Leuten überhaupt Geld zu geben? Muss man die nicht eigentlich verdammt nochmal erziehen und zu ihrem Glück zwingen und ihnen klar machen, dass sie sich da gerade ruinieren? Das sind ja immer auch diese Fragen, die dann auch immer wieder aufkommen.
Ja, also grundsätzlich die Diskussion, die habe ich mit dem Lars Wrobel ja auch schon gehabt. Wenn du ethisch nicht damit übereingehst, da den Leuten Geld zu geben und damit dann auch Geld zu verdienen, dann sollte man davon Abstand nehmen davon, weil dann funktioniert es einfach nicht. So, und mir geht es ja darum, deswegen habe ich auch zuerst manuell das ausgesucht, dass ich dann Leute ausschließe, also diese ständigen Dispo-Überzieher, die du da hast. Aber letztendlich wollen die Plattformen halt weniger Aufwand und das war zu viel Aufwand, dass man das zu kleinteilig dann da reingesteckt hat in die einzelnen Anträge. So, und dadurch kannst du das jetzt nicht mehr unterscheiden. Und entweder du sagst, ja, das passt für mich, dieses Geschäftsmodell. Oder sagst, ethisch ist es Mist, das ist genauso wie mit Zigarettenaktien oder wie mit Alkoholaktien oder Waffenherstellern, dann darf man da halt nicht investieren.
Okay.
Das ist meine Meinung jetzt.
Ja, ja, klar. Ich habe ja da, wie gesagt, ich habe mich da bis jetzt ja ferngehalten. Aber wenn ich das vielleicht mal, bevor du jetzt noch die Medienempfehlung machst, ich denke, wir sind schon recht weit fortgeschritten. Ja. Hauptfazit, was haben wir denn jetzt so gelernt? Also, P2P-Kredite sind eine gute Möglichkeit, um abseits der Börse mehr Rendite zu erzielen. Jo. Wichtig ist aber, immer schön diversifizieren. Kleiner Teil des Vermögens auf solche Plattformen und dann bitte auch über mehrere Anbieter streuen, um das Plattformrisiko zu umgehen. Es ist eine Anlage, aktive Anlageform. Also du musst dich schon ein bisschen einlesen, rumchecken. Zum Beispiel hier den Blog lesen vom Finanzrocker oder eben auch gleich unsere Medienempfehlung zuhören. Und ja, es ist natürlich auch noch eine ganz junge Branche, das heißt, da ist auch noch nicht alles hundertprozentig eben durchreguliert. Muss ja nichts Schlechtes sein, aber man muss es einfach wissen.
Genau. Und man darf nicht nur mit den Dollarzeichen im Auge daran gehen, sondern man muss da schon sich erstmal mit beschäftigen und schauen, ob das was für einen ist. Es ist nicht was für jeden.
Es ist halt ein Business.
Es ist ein Business, genau.
Und so, Herr Kreditei, und jetzt zur Medienempfehlung.
Genau. Medienempfehlung, diesmal haben wir eigentlich zwei. Also ich stelle ein Buch vor und Albert wird das Buch zerreißen und wird dann das Gegenbeispiel vorstellen. Und zwar das Buch kommt von Lars Wrobel und Kolja Barkhorn. Und das ist praktisch so ein hundertseitiges Übersichtswerk über das Thema Peer-to-Peer-Kredite. Und da werden drei Anbieter vorgestellt, also sehr ausführlich, also einmal Auxmoney, dann Bondora und auch noch Mintos. Und da werden dann unterschiedliche Strategien auch nochmal vorgestellt. Das hat man innerhalb von anderthalb Stunden, glaube ich, durchgelesen. Und man hat dann das Rüstwerkzeug und einen gewissen Überblick. Das Ding kostet 3,99. Ich habe es sehr gern gelesen, ich habe es mir gekauft und habe da aber auch nochmal Sachen mitgenommen. Und für mich war es natürlich eine gute Entscheidung, dass ich mir das dann auch gekauft habe. So, das Buch heißt Investieren in P2P-Privatkredite, wird bei Amazon auch häufig gekauft, aber es ist auch schon in der Vergangenheit kritisiert worden. Man sieht es auch in den Amazon-Bewertungen. Und jetzt kannst du mal sagen, wer es kritisiert hat.
Ja, genau, der Herr Lehmann, Klaus Lehmann, der Godfather of P2P, der ist seit Januar 2007 dabei und ich als unbeteiligter Seitenliniensteher würde, denke ich mal, sagen, wenn du das Buch von Lars und Kolja gut gefunden hattest, dann könnte man da vielleicht so vorgehen, einfach mal das Buch lesen, dann hat man das grundsätzliche Rüstzeug und dann kann man nämlich auf der Seite p2pkredite.com von Klaus Lehmann einfach alles Weitere sich angucken. Er beschreibt da eigentlich seine Reise seit 2007, er investiert, also mehr oder minder, es kommt eine neue P2P-Plattform auf den Markt in Europa. Klaus steht mit seinem Geld bereit für eine Testinvestition. So sieht's eigentlich aus und das beschreibt er auch alles und hat auch noch ein wunderbares Forum dabei, angeschlossen eben an p2pkredite.com und dort tauschen sich die Leute auch ziemlich kompetent aus. Also ich denke, wer mit dem Buch und dem Forum beziehungsweise dem Buch von Klaus, der Webseite von Klaus Lehmann loslegt, der hat erstmal ein gutes Fundament und kann sich dann ja entscheiden, ja oder nein.
Genau, oder den Blog von Lars Wrobbel, passives Einkommen mit P2P-Krediten. Da erklärt er halt auch, wie er anlegt, wie er die Auto-Invests einstellt, worauf er achtet. Und das ist auch ein super Einsteiger-Blog. Wir packen das alles in die Shownotes. Und mit dem Klaus Lehmann habe ich auch ein sehr ausführliches Interview auf meinem Blog gehabt. Das musste ich sogar in zwei Teile splitten, weil es so lang war. Das kann sich auch jeder durchlesen. Und ich denke, dann hat man das Rüstwerkzeug für die P2P-Kredite eigentlich dabei. Also das ist jetzt kein Hexenwerk.
Nö.
Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt die längste Folge, glaube ich, gerade beendet.
Ja, dann sagen wir doch Tschüss, oder?
Ja, das machen wir. 51 Minuten haben wir geschafft.
Oh Gott. Also dann, tschüss, Leute.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.